Ich glaube, an Indien entscheidet sich letzten Endes das Schicksal der Welt.
Wenn dann eben ganze Städte in Indien irgendwie unbewohnbar werden durch Hitze, bringt das halt nichts, wenn man eben auf diese Gerechtigkeit pocht.
The necessary steps are not being taken for resolving the climate crisis.
Wir schreiben das Jahr 2025. Eine extreme Hitzewelle überrollt Indien und fordert 20 Millionen Menschenleben. Einige Menschen in Indien radikalisieren sich. Sie beginnen, Flugzeuge vom Himmel zu schießen und legen so den Flugverkehr lahm. Die UN muss ein neues Ministerium gründen, da die Nationen nicht in der Lage sind, mit der Katastrophe umzugehen. Die Weltgemeinschaft wendet den totalen Klimakollaps ab, auch wenn auf dem Weg dahin noch viele Menschen sterben.
Woran hat's gelegen? Der Podcast zur Klimakrise.
Hallo, mein Name ist Karima von Kampen.
Moin, ich bin Julian Stoper.
Das ist die dritte Folge unseres Podcasts Woran hat's gelegen?
Was wir gerade gehört haben, war ein fiktives Szenario, das der Science-Fiction-Autor Kim Stanley Robinson in seinem dystopischen Roman Das Ministerium für die Zukunft zeichnet.
Das Werk ist allerdings mehr als nur eine spannende Geschichte. Robinsons Buch ist gut recherchiert und zeigt ein Zukunftsszenario, das schon bald Realität in Indien werden könnte.
Denn bereits in den vergangenen Jahren wurden Hitzewellen in Indien immer extremer und die Regenzeiten immer kürzer und davor umso heftiger. Das Land leidet schon jetzt sehr stark unter der Klimakrise.
Neben Umweltkatastrophen hat Indien aber vor allem ein Problem: Armut. Um diese bekämpfen zu können, braucht das Land Wirtschaftswachstum.
Das ist kaum ohne massive Emissionen möglich. Eine Studie der Internationalen Energieagentur geht deshalb davon aus, dass Indiens Emissionen bis 2040 um die Hälfte gegenüber 2019 ansteigen werden. Schon jetzt hat Indien den drittgrößten CO2-Ausstoß der Welt, nach China und den USA.
Doch während China für rund knapp ein Drittel der weltweiten Emissionen verantwortlich ist, sind es bei Indien nur 7%. Auch der Pro-Kopf-Ausstoß ist im Vergleich zu führenden Industrienationen gering. Denn Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt.
Dagegen ist der Pro-Kopf-Ausstoß in Deutschland beispielsweise 4-mal so hoch. Wenn wir uns diese Zahlen angucken, dann müssen wir eigentlich zu dem Schluss kommen, dass erst einmal wir hier in den westlichen Industrieländern unseren Lebensstil nachhaltiger machen müssen.
Tatsächlich aber verstecken sich hierzulande viele Menschen unter anderem hinter den aufstrebenden Supermächten aus Asien.
Sprüche wie, solange China, die USA und Indien sich nicht ändern, können wir hier auch nichts bewirken, haben wohl die meisten von uns schon gehört. Indien selbst sieht sich dagegen als Opfer einer fremdverschuldeten Krise und fordert 1 Billion Dollar Entschädigung für die Schäden durch die Klimakrise.
Doch vergangenes Jahr haben viele kleine Inselstaaten angekündigt, Entschädigungszahlungen für die Folgen der Klimakrise von Indien zu fordern. Das Land befindet sich somit im Zentrum einer grundsätzlichen Debatte, der Frage nach der Klimagerechtigkeit.
Die Auswirkungen der Klimakrise sind nämlich sehr ungerecht verteilt. Wirtschaftlich schwächere Länder sind besonders stark von der Klimakrise betroffen, obwohl sie wenig bis eigentlich gar nicht zu ihr beigetragen haben.
Um mit den Folgen der Klimakrise umzugehen, fordern sie Ausgleichszahlungen von wirtschaftlich stärkeren Ländern. Indien sieht sich selbst aber auf der Seite der wirtschaftlich schwachen Länder, die unter der Klimakrise leiden und selbst wenig zu ihr beigetragen haben. Diese Selbstwahrnehmung stellen die kleinen Inselstaaten nun zum ersten Mal in Frage aufgrund der hohen totalen Emissionen von Indien.
Wie wir sehen, ist es auf den ersten Blick sehr schwierig, Indien als Opfer oder Verursacher der Klimakrise einzuordnen.
Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten aus Indien sehen das Land trotzdem in der Verantwortung, denn große Metropolen wie Neu-Delhi ersticken im Smog. Umweltschützerinnen und Umweltschützer kämpfen genau dagegen an.
In Indien engagieren sich viel weniger Menschen in der Klimabewegung als in Europa oder in den USA. Bei dem weltweiten Klimastreik von Fridays for Future im Jahr 2019 nahmen etwa 14.000 Inderinnen und Inder teil. In Deutschland waren es zum Vergleich 1,4 Millionen.
Yash Agrawal aus Mumbai ist Professor für Philosophie und engagiert sich seit 2019 bei Fridays for Future. Er erklärt uns, wieso die Bewegung auf dem Subkontinent noch nicht so richtig Fuß gefasst hat.
Basically, there are economic pressures.
Es besteht finanzieller Druck. Um für das Nötigste zu sorgen, müssen die Menschen viel Zeit in die Arbeit stecken. Das ist ein Hauptgrund für die geringe Aktivität in der Umweltbewegung. Selbst diejenigen, die sich überhaupt engagieren können, können nicht viel Zeit dafür aufbringen.
Mangelndes Engagement in der Klimabewegung kann man unter anderem auf das Bildungsniveau in Indien zurückführen. Im Vergleich mit Europa hinkt Indien stark hinterher. Viele Menschen in ländlichen Regionen spüren die Auswirkungen der Klimakrise, können sie aber nicht richtig einordnen.
Das könnte ein weiterer Grund dafür sein, warum die Bewegung in Indien nicht so groß ist. In ländlichen Gebieten mobilisieren sich die Menschen oft aufgrund anderer Themen, wie Kosten, Religion oder dem Beruf, wie zum Beispiel Landwirt. Aber deutlich weniger eben für die Klimakrise. Seit 2014 regiert die hindu-nationalistische Bharatiya Janata Party, kurz BJP, unter Premierminister Narendra Modi. Die Entwicklung, die die Umweltpolitik genommen hat, findet Agrawal besorgniserregend. Die Modi-Regierung bzw. die BJP, also die aktuelle Regierungspartei, hat die Umweltbedingungen verschlechtert. Sie hat es sowohl der Regierung als auch der Privatwirtschaft leicht gemacht, Genehmigungen für die Abholzung von Wäldern oder andere umweltschädliche Projekte zu erhalten.
Zwischen 2001 und 2013 wurden nie mehr als 100.000 Hektar pro Jahr abgeholzt. Seit 2014 regiert Premierminister Modi in Indien. Gleichzeitig stiegen die Abholzungen auf mehr als 140.000 Hektar pro Jahr. Gerade um die Infrastruktur in Indien zu verbessern. Beispielsweise für neue Bahnlinien oder Häfen müssen viele Wälder abgeholzt werden.
Unter Modi wird also ein Drittel mehr abgeholzt als vorher. Agrawal wirft der Regierung Tatenlosigkeit vor. Fortschritte in einem Bereich werden durch Rückschritte in anderen Bereichen wieder torpediert. Ein gutes Beispiel dafür sei die Energiepolitik der Regierung.
Ich würde sagen, dass definitiv zu wenig getan wird, obwohl die indische Regierung für Dinge wie den Ausbau der erneuerbaren Energien gelobt wird. Denn gleichzeitig werden auch die Kohlekraftwerke ausgebaut. Und es findet eine starke Abholzung der Wälder statt. Es werden nicht die notwendigen Schritte unternommen, um die Klimakrise zu lösen.
Die Stromversorgung in Indien ist zur Hälfte abhängig von Kohlekraftwerken. Aktuell hat das Land 281 Kohlekraftwerke in Betrieb. 28 weitere werden gerade gebaut. Somit hat Indien nach China die zweitmeisten Kohlekraftwerke der Welt.
Agrawal macht Indien zu großen Teilen für die Klimakrise verantwortlich, betont aber die enormen Ungleichheiten im Land. Gut 12% der Inderinnen und Inder leben von umgerechnet ca. 1,70 Euro am Tag.
Yes, India is accountable to a great extent. Obviously, I am talking about the country, but in the
Indien ist in hohem Maße verantwortlich. Die Frage ist aber, wer in Indien ist verantwortlich? Innerhalb Indiens gibt es massive Ungleichheit bei den Emissionen. Wir haben auf der einen Seite Milliardäre und auf der anderen extrem arme Leute, die deutlich unterdurchschnittlich nur zu den Emissionen beitragen.
We have extremely poor people who are not contributing even what is like not even the average, much less than that.
Um Indiens heutige wirtschaftliche und soziale Situation zu verstehen, müssen wir uns mit der Geschichte des Landes beschäftigen.
90 Jahre lang war Indien eine britische Kolonie. Bereits 100 Jahre davor herrschte die britische Ostindien-Gesellschaft über das Land. Nach jahrelangem Widerstand errang die Bevölkerung also nach insgesamt 190 Jahren Fremdherrschaft im Jahr 1947 die Unabhängigkeit.
Von da an begann der Aufstieg zur inzwischen fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt. Die Kolonialzeit bedeutete eine massive Belastung für Indiens Umwelt, wie Historikerin Anna Seiler erklärt. Sie forscht an der Universität Göttingen zur Kolonialisierung und Umweltgeschichte und beschäftigt sich dabei auch viel mit Indien. Über den Einfluss der Kolonialzeit auf die Umwelt in Indien sagt sie:
Die Entwaldung, die stattfindet, ist ziemlich wichtig und auch was, was allgemein Kolonien sehr oft begleitet. Das heißt also, die frühesten Kolonien da noch in den Amerikas, die britischen in der Karibik, wo für Zuckerplantagen in dem Fall komplette Gebiete entwaldet wurden. Das ist quasi was, was sozusagen oft den Kolonialismus begleitet, nämlich eine extreme Ausbeutung von Natur, oft eben von Wäldern. In Indien, wie schon gesagt, fängt das eher ab der Mitte des 19. Jahrhunderts an, aber so ab den 1840ern mit dem Ausbau der Eisenbahn und mit der zunehmenden Einbindung in die Weltmärkte nimmt eben sehr stark auch die Eingriffe auf die Wälder insbesondere zu.
Beispielhaft dafür sei die Produktion von Eisenbahnwagen aus Holz gewesen. Um die Waggons vor dem Verfall zu schützen, hätten die Briten sie eigentlich mit Chemikalien bearbeiten müssen.
Und diese Chemikalien aus Europa liefern zu lassen, war der Kolonialverwaltung allerdings zu teuer. Ohne die Chemikalien mussten die Waggons viel öfter ersetzt werden. In den 1920er Jahren waren es etwa 4 Millionen Stück pro Jahr. Demnach brauchten die Briten auch immer mehr Holz aus Indien.
Um die Jahrhundertwende, also gegen Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, kommen dann auch einige Industrien auf. Insbesondere eine Baumwollindustrie in Bombay, so ab Mitte des 19. Jahrhunderts, nimmt dann halt zu im 19. Jahrhundert. Und eine Jute-Industrie in Bengalen. Und dann ab dem frühen 20. Jahrhundert fällt einigen Kolonialbeamten schon und auch einigen Einheimischen auf, dass es durchaus Luftverschmutzung gibt, so in Städten wie Kalkutta.
Nachdem Indien dann 1947 unabhängig wurde und sich eine eigene Wirtschaft aufbaute, stieg die CO2-Emission von 0,2 Tonnen auf inzwischen 1,9 Tonnen pro Kopf, verbunden mit dem Ziel, selbst Industrienation zu werden.
Mit der sogenannten Grünen Revolution stellte die damalige Premierministerin Indira Gandhi die Grundversorgung der indischen Bevölkerung wieder sicher. Teil dieser Revolution war die Förderung von Hochleistungssorten, Düngemitteln und Pestiziden in der Landwirtschaft.
Anders als der Name Grüne Revolution vermuten lässt, steckt dahinter aber eine umweltschädliche Politik. Massive Bewässerungen ließen den Grundwasserspiegel sinken. Trotzdem erkannte die Politik Indiens auch schon früh die Gefahren der Klimakrise.
Indira Gandhi setzte das Thema Umweltschutz Ende der 1960er Jahre erstmals auf die politische Agenda. Im Jahr 1972 nahm sie an der Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen in Stockholm teil. Die Konferenz begründete die internationale Umweltpolitik und war damit auch Vorläufer der heutigen Klimakonferenzen. Gandhi warnte damals, die Umweltkrise, vor der die Welt stehe, werde die Zukunft des Planeten verändern. Niemand bleibe davon verschont. Auch ihre Worte zur Ungerechtigkeit der Klimakrise haben mehr als 50 Jahre später nicht an Aktualität verloren.
Countries with but a small fraction of the world population.
Länder, in denen ein Bruchteil der Weltbevölkerung lebt, verbrauchen einen Großteil der Weltproduktion von Mineralstoffen, fossilen Energien und so weiter. Demnach sehen wir im Hinblick auf die natürlichen Ressourcen und die Umweltverschmutzung, dass ein Einwohner mehr in einem reichen Land äquivalent ist zu vielen Asiaten, Afrikanern oder Südamerikanern mit weniger finanziellen Mitteln. Der vorgegebene Konflikt findet nicht zwischen Naturschutz und Entwicklung statt, sondern zwischen der Umwelt und rücksichtsloser Ausbeutung der Menschen und der Erde im Namen der Effizienz.
Auch die indische Gesellschaft beschäftigte sich schon damals viel mit den Auswirkungen der klimatischen Veränderung, ohne allerdings selbst aktiv zu werden. Anna Seiler sagt,
ungefähr ab den 70ern, 80ern gibt es durchaus diese Thematisierung, aber es ist halt immer auch eine soziale Thematisierung, die eben sehr stark damit reinschwingt, weil eben diejenigen, die davon betroffen sind, eben auch davon betroffen sind, weil sie sozial benachteiligt sind. Also weil es eben Menschen von niedrigen Kasten sind, ist es so einfach, quasi zwangsumzusiedeln für viele Angehörige des Staates. Und zurzeit ist es allerdings eher, dass es, also allgemein ist es aber jetzt nicht unbedingt so, dass das ein zentrales Thema wird.
Diese sozialen Zusammenhänge sind aus westlicher Perspektive nur schwer nachvollziehbar. Zwar wurde das indische Kastensystem durch die Verfassung von 1949 offiziell abgeschafft, spielt aber besonders in den ländlichen Regionen nach wie vor eine wichtige Rolle.
In eine Kaste wird man hineingeboren. Ihr durch sozialen Aufstieg zu entkommen, ist nahezu unmöglich. Unter den 4 Hauptkasten stehen die 240 Millionen Parias, die sich selbst Dalits nennen und unterdrückt und ausgegrenzt werden. Das Kastensystem hat auch Auswirkungen auf die Umweltpolitik des Landes.
Denn die Landbevölkerung, mehrheitlich in der Landwirtschaft tätig, ist auch am meisten von den Klimaschwankungen betroffen. Meist gehören sie niedrigeren Kasten an und sind oft die Leidtragenden von Waldrodung und Zwangsumsiedlung für Bauprojekte.
15% der Inderinnen und Inder sind unterernährt. Knapp ein Drittel der Bevölkerung hat keine eigene Toilette. Die gesamte Lebensmittelversorgung hängt von den Monsun- und Regenzeiten ab. Ein verspätetes Einsetzen führt zu einer deutlichen Reduktion der Reisernte. Wenn die Niederschläge also zu kurz ausfallen, dann sind die Bodenfeuchte und der Grundwasserspiegel zu niedrig für die Bewässerung der Winterpflanzen. Zudem zählt Indien zu den weltweit größten Produzenten von Baumwolle.
Ja, für ein Kilo sind bis zu 11.000 Liter Wasser nötig.
Also man sieht halt eben, zum Beispiel wenn man sich anguckt, die Effizienz des Wasserverbrauchs in der Landwirtschaft, also wie viel Wasser braucht man, um ein Kilo Baumwolle herzustellen. Ne? Da hängt Indien zum Beispiel hinter China, aber auch anderen sogenannten Drittweltländern hinterher und hat sich auch im Vergleich zum Beispiel zu China deutlich weniger entwickelt. Also es stagniert eigentlich seit der Unabhängigkeit. Und das ist halt eben, also das, da jetzt das erklären würde, sehr stark in die Details gehen, aber das, da spielt das Kastensystem eine wichtige Rolle, nämlich die Frage, wer Wasser kriegt und wer sowieso keine Stimme hat.
Auch das Bewässerungssystem der Felder auf dem Land basiert auf dem Kastensystem. Aus Kanälen wird Wasser direkt auf die Felder geleitet. Wer einer höheren Kaste angehört, kriegt auch mehr Wasser. Diese Wasserverteilung ist nicht nur ungerecht, sondern auch ineffizient. Eine dezentrale Wasserversorgung könnte dieses Problem beheben. Das wird aber von den höheren Kasten abgelehnt.
Menschen in ländlichen Regionen sind jetzt schon am stärksten von den Folgen der Klimakrise betroffen. Brennende Wälder, Hitzewellen mit über 50 Grad, schlimme Überschwemmungen im Sommer und lange Trockenheit bringen die Lebensmittelversorgung in Gefahr.
Professor Mujib Latif, der am Zentrum für Ozeanforschung in Kiel zur globalen Erwärmung und deren Folgen forscht, kann nachvollziehen, dass Indien sich zur Armutsbekämpfung zu einer Industriemacht entwickeln will. Er sieht aber noch weitreichendere Probleme auf das Land zukommen.
Hinzu kommen natürlich die Anstiege der Meeresspiegel. Indien hat ja auch Küsten. Das heißt also, von da droht auch Unheil. Und dann sehr langfristig, wenn immer mehr Gletscher abschmelzen im Himalaya, ja, ist natürlich dann irgendwann vielleicht auch die Wasserversorgung gefährdet, weil die großen Flüsse Indiens, die werden ja gespeist durch dieses Schmelzwasser. Ja. Und das mache ich mir gar nicht ausmalen, was das dann bedeuten würde, wenn tatsächlich die Flüsse dann weniger Wasser führen würden.
Das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Abkommen sei Latif zufolge ohnehin nicht mehr einzuhalten. Sollte Indien mit der weltweit am schnellsten wachsenden Bevölkerung weiterhin hauptsächlich auf fossile Energieträger setzen, sei ein weltweiter Temperaturanstieg von 2 Grad unvermeidbar. Mit jedem Zehntel Grad Erwärmung werden die Folgen weltweit immer stärker.
Und Klimawandel ist eben mehr als nur sich veränderndes Wetter, ja, oder steigende Meeresspiegel. Klimawandel bedeutet auch extreme Einbußen in der Weltwirtschaft. Klimawandel bedeutet mehr Unsicherheit in der Welt, Destabilisierung der Welt. Und ein ungebremster Klimawandel würde tatsächlich die menschliche Zivilisation ins Chaos führen, ja, wo eigentlich nichts mehr funktioniert, wo es keine Ordnung mehr gibt.
Deshalb sei es an der Zeit, dass die Weltgemeinschaft Indien auf dem Weg zu einer nachhaltigen Industrie hilft. Die Bundesregierung hat das erkannt und unterstützt Indien bis 2025 mit 1 Milliarde Euro für den Aufbau erneuerbarer Energien. Und zusätzlich 300 Millionen Euro bis 2025 für den Ausbau von ökologischer Landwirtschaft. Bis zum Jahr 2030 will Deutschland im Zuge der mit Indien vereinbarten Partnerschaft für grüne und nachhaltige Entwicklung mindestens 10 Milliarden Euro bereitstellen. Diese gewaltigen Investitionen sind auch notwendig, um über 1 Milliarde Menschen mitzuversorgen. Doch es gibt auch Grenzen der Finanzierbarkeit.
Die Menschen verlieren ja ihr ganzes Hab und Gut. Es sterben sehr, sehr viele Menschen. Weit über 1000 Menschen sind gestorben und das finde ich persönlich immer schwer, jetzt in US-Dollar oder in Euro zu beziffern. Es geht wirklich an die Existenz und das ist eigentlich das Furchtbarste, was passieren kann.
Seit 2010 sind mehr als 6500 Menschen in Indien an den Folgen extremer Hitze gestorben. Die Dunkelziffer könnte aber auch deutlich darüber liegen.
2022 war das heißeste Jahr in Indien seit 122 Jahren. Manche Gebiete könnten durch die Folgen der Klimakrise sogar komplett unbewohnbar werden.
Das Festhalten an fossilen Brennstoffen ist für Latif ein Kern des Problems. Dass Indien erst 2070 klimaneutral werden möchte, sei viel zu spät, um die UN-Klimaziele noch zu erreichen. Dennoch sieht er das Land in der Klimakrise mehr als Opfer, denn als Täter.
Ich würde Indien hier keinen Vorwurf machen. Indien hat jedes Recht, erstmal von anderen Ländern etwas zu verlangen, auch wenn Indien natürlich ein beträchtlicher Emittent von Treibhausgasen ist. Aber Indien, wenn man sich einfach mal die absoluten Zahlen anguckt, ist Indien immer noch weit hinter China, weit unter den USA.
Ähnlich sieht das Clara Pfeffer. Sie arbeitet als Klimajournalistin bei NTV und hat weltweit über viele Klimakonferenzen berichtet. Sie sieht Indien in einer Reihe mit weiteren Schwellenländern.
Ich würde das mal erweitern, auch auf Staaten wie Brasilien oder Indonesien oder auf dem afrikanischen Kontinent gibt es da noch einige Beispiele, weil man ja einfach sagen muss, die haben diese Doppelrolle. Die leiden ganz massiv unter dem Klimawandel, unter der Klimakrise. Sie sind eigentlich die ersten Leidtragenden. Die haben selber, stellen die Ansprüche auf Kompensation an die reicheren Industrienationen, weil die, wenn man das historisch mal betrachtet, eben noch nicht so viel zur Klimakrise beigetragen haben.
Ein wichtiges Instrument, um der Klimagerechtigkeit näher zu kommen, sind die Klimakonferenzen. Auf diesen haben Schwellenländer und kleine Inselstaaten die Chance, sich Gehör zu verschaffen. Sie fordern, dass die Verursacher der Klimakrise für die Schäden aufkommen. Und zu diesen Verursachern zählen sie auch Indien. 2022 feierte der Verbund kleiner Inselstaaten einen kleinen Erfolg, denn bei der UN-Klimakonferenz in Ägypten beschlossen 200 Staaten, einen Klimaausgleichsfonds zu schaffen. Wer in diesen einzahlt und wer das Geld bekommt, wurde aber noch nicht entschieden.
Ich war total beeindruckt, wenn man dann da in Sharm el-Sheikh ist und wirklich die ganze Welt vor sich hat und die ganze Welt, die eben miteinander reden. Das ist schon beeindruckend. Deswegen darf man auch nicht, das darf man auch nicht unterschätzen. Wo gibt es das noch? Also es ist einfach unheimlich schwierig, sich weltweit auf was zu einigen, wenn man mal guckt. Wir können uns nicht mal innerhalb einer Regierungskoalition auf etwas einigen, in der nur drei Parteien miteinander arbeiten sollen. Und das natürlich auf der Ebene ist einfach eine riesige Herausforderung. Und deswegen ist sie unheimlich defizitär und kann nie zufriedenstellend sein, wenn wir über Klimaschutz sprechen.
Im November diesen Jahres wird der Status quo wieder auf den Prüfstand gestellt. Bei der UN-Klimakonferenz in Dubai sollen die genauen Details für das Konzept ausgearbeitet werden.
Wie wichtig globale Zusammenarbeit ist, betont auch Mujib Latif. Es kommt auf ein schnelles Handeln aller Nationen an. Die Klimakrise wurde weltweit von vielen Staaten verursacht und lässt sich demnach auch nur gemeinsam bekämpfen.
Weil das CO2 so lange in der Atmosphäre verweilt, ist der Ausstoß, der Ort des Ausstoßes ist völlig irrelevant. Ne? Und deswegen stimmt tatsächlich dieses Bild, wir sitzen alle im selben Boot. Ne? Ich meine, wenn es ein Problem gibt, bei dem dieser Spruch richtig ist, dann ist es das Klimaproblem.
Indien befindet sich also in einer Zwickmühle. Einerseits braucht es wirtschaftliches Wachstum, um die Armut im Land zu bekämpfen. Andererseits sind die Folgen der Klimakrise schon jetzt so heftig wie kaum woanders. Extreme Hitze und kürzere, aber dafür heftigere Monsun- und Regenzeiten treffen vor allem die Ärmsten.
Das Land nagt noch an großer sozialer Ungleichheit und ist 2022 weltweit das Land mit den meisten armen Menschen. Auch wenn Indien es geschafft hat, 415 Millionen Menschen in den letzten 15 Jahren aus der absoluten Armut herauszuholen, leben viele Menschen in deutlich schlechteren Verhältnissen als in den westlichen Industrienationen.
Dieser globale Rückstand kann bis heute auf die Kolonialzeit zurückgeführt werden. Deshalb ist es verständlich, dass Indien versucht, diesen Rückstand zu den Industrieländern mit einer möglichst schnellen Industrialisierung aufzuholen. Anna Seiler zweifelt aber an der Berechtigung von diesem Argument.
Es stimmt, dass es ungerecht ist, sozusagen, dass dass sich der Westen hier locker industrialisieren konnte und der globale Süden eben nicht. Ne? Und wir sagen, nee, also Umwelt, das geht jetzt nicht, ihr könnt jetzt nicht weiter nachholen. Auf der anderen Seite bringt es halt nichts, wenn dann eben Bangladesch unter Wasser steht oder ganze Städte in Indien irgendwie unbewohnbar werden durch Hitze, durch Klimawandel, dann bringt es halt nichts, wenn man eben auf diese Gerechtigkeit pocht.
Indien trägt sicherlich nicht alleine Schuld an den Existenzsorgen mancher Entwicklungsländer wie Antigua und Barbuda, die Geld von Indien fordern.
Von den westlichen Industriestaaten wird schon länger Geld gefordert. Erstmals einigten sich die Industriestaaten 2009 bei der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen, jährlich 100 Milliarden US-Dollar für den globalen Süden bereitzustellen. In Wahrheit liegen die Zahlungen unter diesem Ziel. So zahlten die Länder 2013 etwa die Hälfte der vereinbarten Summe. 2020 waren es auch nur 83 Milliarden.
Inwieweit der Klimaausgleichsfonds die Situation ändern wird, muss sich noch zeigen. Ob Indien Geld erhalten wird oder zahlen muss, ist auch noch nicht klar. Indien selbst wehrt sich dagegen, zahlen zu müssen.
Indien trägt als bevölkerungsreichstes Land der Erde eine besondere Verantwortung. Doch diese darf eben nicht allein auf die Inderinnen und Inder abgewälzt werden. Immerhin leiden sie ebenso und noch schlimmer an der zunehmenden Häufigkeit von Extremereignissen. Schäden, die sich nur schwer beziffern lassen und die weltweit auch zunehmen dürften.
Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass sich die Menschen in vielen armen Ländern der Welt eher Gedanken machen um ihre wirtschaftliche Situation und erst dann irgendwann um die Klimakrise.
Nur wenn die globale Armut bekämpft wird, kann auch die Klimakrise bekämpft werden.
Professor Latif sieht Indien im Kampf gegen die Klimakrise in einer zentralen Rolle. Und dafür bedarf es schnellen Handelns. Doch ohne Unterstützung von außen könne der Kampf gegen die drohende Katastrophe nicht gewonnen werden.
Ich glaube, an Indien entscheidet sich letzten Endes das Schicksal der Welt. Denn wenn Indien den fossilen Weg geht, dann werden wir innerhalb kürzester Zeit die 1,5 Grad reißen, die 2 Grad reißen und dann wird es verdammt ungemütlich werden auf der Welt. Auch für die Inder natürlich, ja.
So Karima, jetzt heißt der Podcast ja, woran hat's gelegen? Und hat es denn an Indien gelegen, dass wir in einer Klimakrise stecken?
Nee, auf keinen Fall. Klar, das Land Indien ist einer der größten CO2-Emittenten, aber wenn alle Menschen so leben würden wie der durchschnittliche Inder oder die durchschnittliche Inderin, dann wäre die Klimakrise ein viel kleineres Problem.
Aber trotzdem muss Indien dringend die erneuerbaren Energien ausbauen und den Ausbau von fossilen Energien stoppen. Dazu bedarf es aber Unterstützung aus dem Ausland. Die westlichen Industrieländer haben wegen ihrer kolonialen Vergangenheit und den massiven Emissionen, die sie schon seit über 100 Jahren ausstoßen, eine besondere Verantwortung.
Also gilt mal wieder, erst vor der eigenen Haustür kehren, bevor man hier in Deutschland Indien kritisiert.
Damit wir auch hier in Deutschland begreifen, wie wichtig die Zukunft Indiens auch für uns ist, spielen die Medien hierzulande eine entscheidende Rolle.
Dieses Wissen scheint aber bei vielen noch nicht so richtig angekommen zu sein.
Könnte es also sein, dass die Medien versagt haben? In der nächsten Folge wird es Zeit, dass wir uns kritisch mit unserer, also der Medienbranche und der Klimaberichterstattung der vergangenen Jahre auseinandersetzen.
Das war Woran hat's gelegen? Der Podcast zur Klimakrise. Eine Produktion der Kölner Journalistenschule.
Wir sind eure Hosts, Karima von Kampen und Julian Stoper.
Redaktion und Skript: Eva Knoche, Ben Reddick, Laura Fersek, Nikolas Schoch, Christoph Hackel und Lima Fritsche. Ton und Schnitt: Laura Fersek, Ben Reddick und Julian Stoper. Produktionsleitung: Lima Fritsche und Jens Töppen.
Besonderer Dank gilt Christina Gruber, Gavin Karlmeier und Sebi Schmidt.
Weitere Informationen zur Recherche und Produktion findet ihr auf klimakrise-woranhatsgelegen.de.